Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. So, ich weiß natürlich jetzt gar nicht, ob bei dir speziell jetzt gerade auch Abend ist, aber ich habe gedacht, komm, ich nehme jetzt einfach mal die Zeit, zu der ich aufnehme. Es ist Donnerstagabend, das heißt, ja, die Folge kommt am 4. September online und ich nehme die am Vorabend auf. Genau, es ist jetzt relativ spät, meine liebe Frau Melanie ist beim Training und meine Mädels, meine beiden Töchter sind im Bett. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen Ruhe zum Aufnehmen. Hoffe ich, dass nicht gleich einer reingestürzt kommt, weil sie sich doch noch geprügelt haben oder so. Die schlafen nämlich im Moment freiwillig immer zusammen in einem Zimmer. Die haben eigentlich hier ihr eigenes Kinderzimmer und könnten in ihrem eigenen Bett schlafen. Aber aus irgendeinem Grund haben die beschlossen, dass sie sehr gerne zusammen in einem Zimmer schlafen. Und naja, da kann es dann auch schon mal vorkommen, dass es beim Einschlafen zu Streitigkeiten kommt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Fotografie tut gut. Heute mit mir ganz alleine, mal wieder eine Solo-Folge. Ja, ich hole dich mal kurz ab. Was ist bei mir so los? Die Sommerferien sind vorbei. Heute war der zweite Schultag nach den Ferien. Das heißt, hier kommt jetzt so ganz allmählich der Alltag wieder zurück. Aber der muss auch erstmal wieder hergestellt werden. Hinter uns liegen 6,5 Wochen Sommerferien. Da ändert sich so ein Modus halt auch schon mal, ne? Schlafenszeiten, Aufstehen. Alltag ist ganz anders, weil, naja, ganz viele Hobbys zum Beispiel wegfallen. Ne? Also meine, sowohl Melanie als auch meine beiden Töchter Leonie und Luisa machen unglaublich viele Hobbys. Also nicht nur Schule und Kindergarten und Arbeit, sondern ganz viel drumherum. Viel Tanzsport, Schwimmen, Tanzgarten, Cheerleading und so weiter. Also sehr viel mit Bewegung. Und das heißt, die müssen immer irgendwo hin. Und dadurch ist der Alltag natürlich auch sehr dominiert, dass man nachmittags immer weiß, irgendwer muss jetzt von irgendwem irgendwo hingefahren werden und dann irgendwann auch wieder da abgeholt werden. Und das war in den Ferien mal eine ganze Zeit lang nicht, mit allem Für und Wider, was das so mitbringt. Ne? Also einerseits bringt das natürlich viel freie Zeit, andererseits aber auch relativ schnell unausgelastete Kinder, die dann ganz schnell ein Bewegungsdefizit haben, weil sie irgendwie zu lange rumgesessen, gelümmelt haben, sich dann doch einen Disney-Film angemacht haben oder so. Und da muss man die immer so ein bisschen anderweitig auslasten, damit die abends auch gut einschlafen können. Naja. Genau, dieser Moduswechsel steht jetzt an. Mein Knie funktioniert wieder soweit gut. Die, die länger zuhören, haben die Story schon gehört, deswegen erzähle ich sie jetzt nicht nochmal. Vollumfänglich, aber ich hatte einen Meniskusriss, um das mal in aller Kürze zu erzählen. Das ist operiert worden Anfang Juli. Jetzt haben wir den 3. September, das ist jetzt also ziemlich genau 2 Monate her. Am 6.7. war die OP. 3.9. ist jetzt 2 Monate. Das Knie funktioniert zu 98% wie vorher. Ich habe einen hervorragenden Physiotherapeuten, lieber Tobias, vielen Dank, solltest du das jemals hören. Ich bin dir zu tiefstem Dank verpflichtet, denn du hast mir mein Knie nach der Super-OP, da an der Stelle vielen Dank, Matthias, falls du es jemals hörst, der du mich operiert hast. Ja, ihr zwei, euch verdanke ich eine ganze Menge und verdanke, dass mein rechtes Bein so funktioniert, wie es soll. Und das finde ich ganz hervorragend. Also es fühlt sich eigentlich an wie vorher. Rechts fehlen noch so ein paar Grad Bewegungsspielraum, aber sonst hat dieser Sommer es ganz gut hingekriegt, dieses kaputte Knie wieder ganz zu kriegen. Ja, das läuft also. Vielen Dank an alle, die mir so nette Nachrichten auch geschrieben haben, nachdem ich das erzählt habe. Ist also alles, zumindest Stand jetzt, und ich klopfe auf Holz, gut ausgegangen. Ja, und dann waren wir natürlich, wie es sich für die Sommerferien gehört, jetzt wo man schulpflichtige Kinder hat, also Leonie kommt jetzt schon in die 3. Klasse, wir kennen das also leider schon was länger, wir waren natürlich im Urlaub. Wir haben in der 5. Ferienwoche nochmal 7 Nächte oder 8 Nächte, ich weiß gerade gar nicht genau. Nee, 7 Nächte in der Türkei verbracht, in dem Hotel, wo wir ja die letzten Jahre immer wieder hingefahren sind. Ich glaube, wir waren jetzt zum 8. Mal da oder so. Es war wieder herrlich. Wir hatten meine Schwiegermutter dabei, wir hatten meine Eltern dabei. Es war also ein Großfamilienausflug in die Türkei und es war wieder total schön da. Ich lerne ja seit 3 Jahren auch ein bisschen Türkisch mit Babbel in erster Linie und dann mit Hilfe von ChatGPT, wenn es um tiefergehende Dinge geht, weil Babbel hört bei Sprachniveau A2 auf und da fehlen relativ viele grammatische Alltagsfunktionen, die ich halt gerne hätte. So Satzkonstruktion mit können und wenn dann und damit und so Sachen, das kam halt bei Babbel nicht raus. Deswegen habe ich mir da einfach immer ChatGPT vorgenommen. Mich unterhalten, viel gelesen, viel mitgehört, versucht das irgendwie aufzunehmen. Mich dann gefragt, okay, warum ist das so oder warum kommt diese Silbe am Ende des Wortes immer wieder vor? Weil im Türkischen, um das mal kurz als kleinen Exkurs hier vorweg direkt einzubauen, funktioniert die Sprache ganz oft so, dass an Worte etwas angehängt wird und damit komplette Satzfunktionen oder sogar komplette Sätze gebildet werden können. Also das, was hier 4, 5, 6 Worte braucht, kann man auf Türkisch mit einem langen Wort sagen, weil immer so Suffixe hinten dran kommen. Heißen die Suffixe? Ich glaube schon. Naja, so Anhängsel halt an das gleiche Wort, die auch einer bestimmten Regel folgen, welche Vokale hinten vorkommen. Relativ intuitiv, wenn man es aber raus hat. Auf jeden Fall, ja, man findet dann immer irgend so eine Endung eben, so ein Suffix, irgendwie immer wieder auf irgendwelchen Schildern oder man hört das immer wieder, dass da so eine komische Endung dran ist. Und denkt, hey, was soll das bedeuten? Ab zu ChatGPT, erklär mal, warum ist das so und so? Und das hat mich tatsächlich gut weit gebracht. Also wer eine Sprache lernen will und mal ein bisschen grammatische Unterstützung braucht, ChatGPT, Top-Tool dafür, muss ich wirklich sagen. Und naja, was ich dann immer besonders genieße in der Türkei ist, eben das auch mal auszuprobieren. So im Live-Gespräch, denn hier in Deutschland ist es gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der mit einem Türkisch sprechen üben will, weil erstens gibt es, glaube ich, nicht viele so richtige Deutsche, die freiwillig Türkisch lernen. Ich habe das Gefühl, da bin ich schon ein relativ wilder Exot. Und andererseits sprechen hier natürlich alle super Deutsch und ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Ehrensache, irgendwie dann auch Deutsch zu sprechen mit Deutschen. Keine Ahnung, ich muss mir mal irgendwen suchen. Also falls jemand von euch super gut Türkisch spricht, vielleicht sogar muttersprachlich und Lust hat, ab und zu mal eine kurze Sprachnachricht herzuschicken, damit ich vor allem mein Hörverständnis mal ein bisschen aufmotzen kann. Denn das ist so die größte Hürde für mich, beim Hören zu verstehen, was jemand anders sagt. Meldet euch gerne. Also kann ich gut gebrauchen. Hören und dann klar, sprechend antworten. Aber wenn ich ein bisschen Zeit habe, kriege ich schon relativ viel ausgedrückt von dem, was ich sagen will. Aber wie gesagt, beim Hören hört es dann auf. Naja, dann waren wir wieder zurück. Der 21. August sind wir zurückgekommen, waren so gegen Mittag wieder zu Hause, also sind durch die Nacht geflogen, was natürlich mit Kindern und Großfamilie und so schon auch ein Akt war. Also wir wurden, glaube ich, oben 2.45 Uhr am Hotel abgeholt vom Transfer zum Flughafen nach Antalya. 6.45 Uhr ging der Flug. Da war natürlich mit Schlafen nicht viel. Im Flugzeug so ein bisschen gedöst. Dann in Düsseldorf gelandet oben. Mit Zeitverschiebung 9:45, glaube ich, 9:20 in dem Dreh. Koffer abholen, zur Bahn gehen. Wir sind dann natürlich mit der Bahn, weil in Benrad, wo ich wohne, fährt der RE1 und der RE5. Die fahren hier direkt vorbei und die fahren zwei Haltestellen. Die fahren Düsseldorf Hauptbahnhof an und dann ist schon Flughafen. Also da jetzt mit dem Taxi hinzufahren oder ein Auto ins Parkhaus zu stellen, hätte für uns gar keinen Sinn gehabt. Wir sind mit der Bahn gefahren, war auch super angenehm, muss ich sagen. Aber waren dann halt erst so gegen 12 Uhr mittags wieder zu Hause, ohne Schlaf. Ja. Und dann mussten wir ganz schnell ganz viel Wäsche waschen und ganz viel räumen, denn wir wussten, wir würden am Sonntag, also am 23., zwei Tage später, direkt wieder in den Urlaub fahren. Allerdings mit unserem neuen Wohnmobil. Jetzt muss man dafür natürlich ganz anders packen als für einen 5-Sterne-All-Inclusive-Hotel-Urlaub so in der Türkei, wo man sich eigentlich um außer ein paar Klamotten nichts kümmern muss. Beim Camping sieht das ein bisschen anders aus, vor allem wenn man so frisch dabei ist wie wir und im Wohnwagen nicht sowieso schon eine riesen Grundausstattung zum Leben drin ist, sondern man noch ganz viel mitnehmen muss, weil man noch nicht alles doppelt hat, was man dann im Wohnwagen lassen würde und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen. Und damit das ganze Spiel nicht zu einfach wurde, war es dann auch noch so, dass Melanie am Samstag einen Auftritt mit ihrer Hip-Hop-Tanzgruppe hatte, während ich vormittags eine standesamtliche Hochzeit fotografiert habe. Gott sei Dank nur 1,5 Stunden. Also was heißt Gott sei Dank? Es war natürlich total schön und es war wirklich eine super schöne standesamtliche Hochzeit und ich hatte die Schwester der Braut damals als Geschenk der Brautjungfern sozusagen fotografiert. Also die Brautjungfern hatten Geld zusammengelegt. Die Braut hatte gesagt, ja, in der Standesamtlichen brauche ich eigentlich keinen Fotografen. Und die Brautjungfern haben dann zusammengelegt und über die Tanzgarde kannte mich eine dieser Brautjungfern. Auch ein komischer Begriff, ne? Aber na gut, wir hinterfragen den jetzt nicht. Die haben mich gebucht. Ich habe die Schwester bei ihrer Hochzeit fotografiert im Schloss Hardenberg heißt es, glaube ich, in Neviges, da wo auch dieser Betondom ist, der Dom Neviges, heißt der so? Ich glaube ja, den der Falk schon mal fotografiert hat, habt ihr bestimmt schon mal Bilder von gesehen, so eine eher betonbrutalistische Kirche, aber trotzdem hat die irgendwie einen ziemlich coolen Vibe Und da ist ein Schloss nebenan, was jetzt nicht so nach Märchenschloss aussieht, sondern einfach so ein, ja, Gebäude mit Innenhof, ist aber sehr hübsch da. Und ja, ihre Schwester hat jetzt dieses Jahr geheiratet und die haben mich dann infolge der Hochzeit von vor 2 Jahren, glaube ich, auch dahin gebucht. War total schön, war aber nur 1,5 Stunden, Standesamt und ein bisschen Sektempfang, Anstoßen, Gruppenfotos hinterher. Aber ganz easy, hat total Spaß gemacht. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe den Fotogramm in die Ecke geschmissen, schnell die Bilder auf den Rechner geschmissen. Meine Musik Zeug, Sachen, Gedöns gepackt, alles ins Auto geschmissen und bin 2 Stadtteile weiter nach Düsseldorf-Himmelgeist gefahren, musste um 17 Uhr da sein zu Aufbau und Soundcheck und habe dann bis, ich glaube, ich war im Bett um 3.42 Uhr im Schützenzelt so Covermusik gemacht, einfach zum Tanzen, bisschen Partyzeug. Hatte da Bock gemacht, aber ihr könnt euch vorstellen, die Nacht von Donnerstag auf Freitag war quasi schlaflos, die von Freitag auf Samstag war okay. Dann kam eine sehr kurze Nacht wieder von Samstag, keine Ahnung, dann schon Sonntagmorgen 3.42 Uhr bis, wann sind wir aufgestanden? 9 oder so. Dann haben wir ganz schnell gepackt und dann sind wir alle schlaftrunken mit dem Wohnwagen losgefahren Richtung Dülmen auf den Naturport Bonkenberge. Wunderschöner kleiner Campingplatz für Familien, vor allem toll mit Naturbadeteich und Streichelzoo und Spielplatz und alles irgendwie einerseits naturnah und andererseits alles so ein bisschen Ruhrgebiet angelehnt, so von der Sprache. Also alle Beschriftungen sind auch so ein bisschen im Pottschnack irgendwie gehalten und die Mitarbeiter unglaublich herzlich und freundlich. Also war tipptopp. Aber naja, da waren wir am ersten Tag ein bisschen müde und vor allem alle erkältet von dem letzten Tag im Hotel der Klimaanlage oder so, keine Ahnung. Aber konnte man auf dem Campingplatz sehr gut auskurieren an der frischen Luft. Da waren wir dann auch noch eine Woche, sind letzten Sonntag wiedergekommen. Ja, dann ging die Schule wieder los und jetzt sitze ich hier und nehme euch eine Folge auf. Genau, deswegen lange nichts gehört und deswegen war ich auch viel unterwegs und viel los. Und Falk hat netterweise, vielen Dank Falk, zwischendurch mit Folgen übernommen. Jetzt habe ich eben überlegt, was nehme ich euch denn auf? Und mir wollte überhaupt nichts einfallen. Und darüber bin ich halt so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Okay, was hast du denn so erlebt? Wie kannst du denn aus dem, was jetzt in den Sommerferien war, gibt es da irgendwas, was du greifen kannst, was zu Fotografie du gut passt? Und dann fiel mir was ein, was ich schon wieder total verdrängt hatte, was aber eigentlich in dem Moment total danach geschrien hat. Ich habe in dem Moment gedacht, boah, das ist ja voll das Fotografie-to-gut-Thema. Und habe es auch total vergessen, bis es mir dann über die Grübelei wieder einfiel und das Ganze auseinanderklamüsern. Wie passt das jetzt irgendwie alles zu Fotografie-to-gut? Mit Knie und mit Sommerferien und mit Türkei und Türkisch und den Gigs zwischendurch und Camping und so weiter. Und zwar haben wir auf dem Campingplatz eines Abends in der Pottkantine gesessen, so heißt das Restaurant. Es ist wesentlich, wesentlich hochwertiger, als der Name im ersten Moment vermuten lässt. Ne, die meinen das so ein bisschen ernst mit dem ganzen Ruhrpott-Thema. Wir saßen in der Pottkantine draußen, an dem Abend war Live-Musik, ein Gitarrist hat gespielt und gesungen dazu. Popsongs einfach so als Akustik-Darbietung, nur Gitarre, also auch kein Playback dahinter, kein Track, kein Schlagzeug-Loop oder sowas. Einfach nur Gitarre und Gesang, hat da 2 Stunden Programm gemacht. Es wurde langsam dunkel, die Lichterkette drumherum ging an, um diesen Terrassenbereich. Es war wirklich ein unglaublich gemütlicher Abend. Und neben uns am Tisch saß ein Pärchen, wenn ich mich nicht falsch erinnere, Anfang 60, Mitte 60, gerade nicht mehr im Arbeitsmodus, gerade im Ruhestand angekommen. Und wir kamen so ins Gespräch über die Musik und die waren ganz begeistert, dass unsere Kinder so schön dazu tanzten und mitsangen und das so genießen konnten irgendwie und waren selber auch total begeistert von der Musik. Und dann fing sie an zu erzählen, dass sie bis vor kurzem noch gar keine Camper waren, sondern ein Haus in der Türkei hatten. Naja, da kamen wir natürlich direkt ins nächste Gespräch, wo wir gerade da waren. Und das jetzt mit dem Camping angefangen haben und jetzt auch wieder einen Hund haben und mit dem Hund dann auch super reisen können, weil das im Camper besser geht. Und dann sagte sie den Satz, man lebt viel zu sehr im Vergangenen oder in der Zukunft, aber so ein Hund, der zwingt dich auf so eine schöne Art dazu, immer wieder im Hier und Jetzt zu sein, weil für den gibt es kein Morgen, für den gibt es kein Gestern, für den gibt es in diesem Moment nur dich. Und wenn er was von dir braucht und was von dir will, dann bist du jetzt für den da und musst jetzt was mit dem machen. Und sie hat den Hund quasi richtig als Coaching-Tool für das Leben im Jetzt mitgebracht und da habe ich gedacht, krass, das ist doch mal ein Fotografie-to-gut-Thema. Ich meine, Achtsamkeit und das Leben im Jetzt, das Wahrnehmen dessen, was jetzt gerade ist, das ist doch eigentlich voll das Fotografie-to-gut-Thema und ich komme auch gleich dazu, warum Fotografie dafür nochmal so ein richtig schönes Ding ist und was das mit dem Jetzt zu tun hat und wie das vielleicht sogar den Blick auf ein Foto verändern kann, wenn man das aus dieser Warte sieht. Ja, wieso ist das Ganze mit dem Jetzt aus fotografischer Sicht so interessant? Zuerst mal muss man ja, um zu fotografieren, wahrnehmen, was jetzt ist. Denn du kannst ja mit der Kamera nichts festhalten, was schon vergangen ist. Das heißt, die Vergangenheit ist für dich in dem Moment, wo du die Kamera in der Hand hast, ja eigentlich irrelevant geworden. Denn, also maximal so aus Bezugs- und Gefühls Blickrichtungen quasi noch relevant, aber eigentlich ist das, was vorbei ist, für dich aus rein fotografischer Sicht, aus dem, was du jetzt mit der Kamera machen kannst, irrelevant. Die Zukunft ist, wenn überhaupt, nur sehr, sehr, sehr kurz gedacht interessant, weil du natürlich, je nachdem wie dynamisch was ist, was du fotografieren willst, vielleicht antizipieren willst, was jetzt im nächsten Moment passiert, aber trotzdem musst du, wenn du auf den Moment wartest, trotzdem den Moment abwarten und in dem Moment wahrnehmen, was da ist. Und das kannst du am Ende in deine Kamera einsperren, mitnehmen. Einsperren klingt so negativ, was ist denn das für ein Quatschwort? Du kannst mit deiner Kamera konservieren, sagen wir mal so. Du kannst diesen Moment deiner Wahrnehmung mit der Kamera mitnehmen. Und das ist doch total schön. So habe ich das irgendwie noch nie im Detail gesehen, aber wie schön ist das denn, dass du mit der Kamera eigentlich zwangsläufig nicht im Vergangenen schwelgst oder darüber grübelst, nicht in den Sorgen über die Zukunft dich wälzen kannst oder die ganze Zeit auf irgendwas wartest. Ne? Also wie viele Menschen gibt es auch, die einfach nur immer auf das Nächste warten. Jetzt sind die Sommerferien vorbei und schon geht der Gedankenmodus an. Ah, jetzt sind es noch in NRW zumindest 6 Wochen und 2 Tage bis zu den Herbstferien. Ja komm, das hältst du durch. Und dann vergeht diese Zeit dazwischen einfach nur als Aushalten, bis die Herbstferien kommen. Da sind 2 Wochen Herbstferien und schon zum, ja, vielleicht sagen wir mal zur Mitte der Herbstferien hin, denkt man, oh, jetzt sind die Herbstferien bald wieder vorbei. Schon ist man wieder in der Zukunft. Man nimmt eigentlich gar nicht mit, was gerade ist. Man hat die ganze Zeit darauf gewartet und kaum geht's los, denkt man schon wieder an das, was danach kommt. Dann sind die Herbstferien vorbei und man denkt, ja gut, okay, jetzt haben wir kurz durchhalten, na, dann ist ja bald St. Martin. Also ich stelle das jetzt mal aus typischer Elternsicht dar, weil das so die markanten Ankerpunkte sind, die dann auch irgendwie so im Schul- und Kindergartenalltag so stattfinden. Ja, dann ist ja bald St. Martin, Mitte November, wenn man Karnevalist ist, ist dann noch Karnevalsauftakt. Gut, und dann Richtung Ende November denkt man schon wieder, oh, bald geht die Vorweihnachtszeit los und dann kommt die Vorweihnachtszeit, die man genießen könnte und schon denkt man wieder daran, ob man schon alle Weihnachtsgeschenke hat und dann kommt ja schon der Jahreswechsel und dann Anfang Januar geht es ja dann auch wieder los mit der Arbeit und so weiter. Also man ist ja super oft in der Gefahr, immer nur auf das Nächste zu warten oder eben sich vor dem Nächsten zu fürchten, was da kommt sozusagen. Aber bringt einen ja eigentlich überhaupt nicht weiter. Und vor allem sind das diese Momente, in denen die Zeit so nutzlos an einem vorbeizieht und irgendwie so wenig Impact in einem hinterlässt, dass man eben hinterher sagt, oh, die Zeit ist wieder verflogen, die Zeit vergeht so schnell. Ja, weil man die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, auf was anderes zu warten und damit aber eigentlich gar nicht wahrnimmt, um wieder zu dem Wort wahrnehmen zurückzukommen, was jetzt gerade passiert, was jetzt gerade ist, nicht wahrzunehmen, so, ich sitze hier in meinem Schlafzimmer, ich gucke aus dem Fenster, es ist schon dunkel, überhaupt eigentlich mal markant, ne? Wir haben 20.59 Uhr und es ist schon dunkel, das war vor ein paar Wochen noch anders, da war es jetzt noch hell um die Zeit, da merkt man schon so ein bisschen Herbstgefühle kommen auf, es ist auch gerade eher graues Wetter, ein bisschen regnerisch, hier und da sehen die Bäume vom trockenen Sommer auch schon so geschunden aus, dass man auf die Idee kommen könnte, es geht schon Richtung Herbst und so weiter. Also tut es ja tatsächlich auch. Es gibt eigentlich total viel, was man jetzt gerade bemerken kann, in diesem Augenblick. Ich gucke hier gerade runter, das Licht hinter mir ist eher so ein bisschen funzelig. Im Schlafzimmer haben wir nicht so ein super helles Licht. Vor mir steht mein E-Piano und da drauf steht das Audio-Interface. Das ist, weil es nicht nur ein Audio-Interface ist, sondern auch ein Steuergerät für Logic oder für alle anderen Aufnahmeprogramme. Hat ganz viele bunte leuchtende Knöpfe und das sieht gerade total hübsch aus. Eigentlich müsste man das mal fotografieren. Meine Kamera liegt jetzt gerade woanders, ist egal. Aber es gibt eigentlich jetzt in diesem Moment super viel zu entdecken. Man könnte auch zum Beispiel entdecken, dass, damit ihr nicht zu viel Autos hört, die Luft hier drin schlecht wird, weil ich alle Fenster zugemacht habe. Davon kriegt ihr zum Glück nichts mit. Es gibt natürlich nicht nur schöne Sachen zu entdecken, aber wenn man im Hier und Jetzt ist und sich mal darauf konzentriert, nimmt man auf einmal ganz viele Dinge wahr, die man dann eben auch mitnimmt. Und diese Aufmerksamkeit, die macht am Ende die Erinnerung, die man eben auch behält. Also am Ende, ich schlage noch mal kurz die Brücke zurück zum Türkisch. Wenn ich mir jetzt überlege, worüber ich in der Türkei im Urlaub alles gequatscht habe, dann tue ich mich in den allermeisten Fällen jetzt schwer, mich an einzelne Gespräche so ganz konkret zu erinnern. Aber woran ich mich auf jeden Fall erinnere, ist an jedes einzelne Gespräch, das ich auf Türkisch versucht habe. Also, das klingt jetzt so, als könnte ich irgendwie fließend Türkisch, das ist weit davon entfernt. Aber es reicht, um so ein bisschen Smalltalk zu machen, sich so ein bisschen zu erkunden bei den Mitarbeitern im Hotel, die man schon länger kennt, aber die jetzt vielleicht nicht gut Deutsch oder Englisch sprechen. Das ist nicht oft, aber ab und zu hat man mal jemanden dabei, der beide Sprachen nur sehr rudimentär kann. Nur hallo, tschüss, danke, das gleiche auf Englisch. Und mit denen kann man aber wenigstens mal auf Türkisch jetzt so ein kleines Update machen. So, hey, wie geht's dir? Wie läuft's? Hast das ganze Jahr hier gearbeitet? Bist nächstes Jahr immer noch hier? Wann arbeitest du? Wann hast du deinen freien Tag? Sehen wir uns morgen nochmal, weil wir sind übermorgen weg und so weiter. Also so diese ganzen Dinge, die funktionieren auf Türkisch. Und das reicht total, um diese Gespräche unfassbar markant in Erinnerung zu haben. Zum Beispiel, markantestes Beispiel, uns hat der Koch besucht, den wir vor 3 Jahren in diesem Hotel getroffen haben, der danach aber, nach unserem Urlaub, ist er in ein anderes Hotel gegangen. Das heißt, wir haben ihn nicht mehr gesehen, aber mit dem haben wir uns sehr gut verstanden und er hat immer, der war auch irgendwie immer total nett zu uns. Also irgendwie hatten wir zu dem Draht und als wir unseren letzten Tag hatten, hat er uns dann halt vor 3 Jahren extra noch so einen Obstteller auf den Tisch gestellt, damit wir uns nochmal, so richtig in den Leckereien, die es da im Hotel so gibt, suhlen konnten, bevor der Flieger nach Hause ging. Also es war wirklich ein total netter Kontakt und er hat es ja gut mit den Kindern verstanden und so weiter. Und deswegen haben wir halt über Instagram immer so ein bisschen Restkontakt gehalten. Und der ist dann dieses Jahr im Urlaub extra mal einen Tag vorbeigekommen und wir haben uns mittags für ein Viertelstündchen oder so einfach beim Mittagessen kam er dazu, kam ins Hotel, weil er da gearbeitet hatte und offensichtlich im guten Hauch da aufgehört hat, konnte er einfach reinspazieren und bis unten ins Restaurant durchlaufen. Und dann haben wir uns unterhalten, aber eben auf Türkisch. Und ich glaube, ich könnte fast jedes Wort von diesem Gespräch wiedergeben, weil mich die Tatsache, dass das nicht meine Muttersprache ist und auch nicht so eine, ja, relativ gut tief sitzende Fremdsprache wie Englisch, auch da bin ich kein Meister, aber das, was ich an Englisch kann, das ist eigentlich so tief abgelegt, dass ich nach 1-2 Sätzen nicht mehr über den Sprachgebrauch nachdenken muss und mich auch zum Verstehen nicht super krass konzentrieren muss. Aber bei Türkisch muss ich das. Und diese Aufmerksamkeit und dieses ganz fokussierte Wahrnehmen dessen, in dem Fall, was Irfan mir gesagt hat, das hat dafür gesorgt, dass sich dieses Gespräch eingebrannt hat wie irre. Also das habe ich jetzt gerade gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, was ist denn eigentlich so dieses im Jetztsein und diese fokussierte Wahrnehmung. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich in der Türkei super viel gequatscht habe, aber die Gespräche, die ich auf Türkisch geführt habe, weil ich mich da in die Aufmerksamkeit habe zwingen lassen von der Sprache, die sind quasi wie in die zweite Ebene schon gebrannt. Und die anderen Sachen, die hat man vielleicht, ja, man hat natürlich so grob inhaltlich noch Ideen, worüber man gesprochen hat, aber das ist schon wirklich sehr markant. Ja, und wenn man das fotografisch hinbekommt oder wenn man das für sein Leben hinbekommt, dann sammelt man halt auch viel tiefere Eindrücke und je mehr tiefere Eindrücke man in, sagen wir mal, einer Woche sammelt, desto länger fühlt sich die Woche ja an. Denn wenn ich sonntags zurückgucke bis zum letzten Sonntag und mir fällt genau ein tiefgehender Eindruck, so nenne ich die Dinger jetzt einfach mal, ist kein wissenschaftlicher Begriff, mir fällt jetzt einer davon ein, einer dieser Momente, der so richtig gewirkt hat, dann habe ich das Gefühl, okay, ich hatte jetzt seit letztem Sonntag einen Moment. Also die Zeit ist gerast. Wenn ich aber jeden Tag vielleicht das schaffe, durch so ein im Jetzt sein, um das nochmal auszubuddeln und in dieser krassen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit zu stecken, dann habe ich vielleicht jeden Tag so ein Ding gesammelt und denke von Sonntag auf den letzten Sonntag zurück und habe 7 Momente vor Augen und im Gefühl und im Bauch und wie auch immer, an die ich zurückdenke und schon habe ich das Gefühl, boah, diese Woche ist aber echt was gewesen und das erste von diesen 7 Dingern fühlt sich dann wahrscheinlich schon viel länger her an, weil so viel dazwischen noch passiert ist. Also dieses Gefühl von die Zeit rast, kann man eigentlich mit so einem klassischen Fokussieren, konzentrieren, wahrnehmen, mal wirklich beobachten, was ist gerade jetzt um mich herum los? Wie sieht es hier aus? Wie riecht es hier? Ist es hier warm? Ist es hier kalt? Was höre ich? Und so weiter. Damit kann man seine Lebenszeit, seine gefühlte, wahrscheinlich wirklich effektiv verlängern. Und das fand ich schon sehr Fotografie-tut-gutisch. Und jetzt kommt das Schöne an der Fotografie. Und das Gleiche gilt aber auch für ganz viele andere Sachen. Übrigens auch für Fremdsprachen, ja, im Prinzip. Wir sind nicht nur da und nehmen wahr und sammeln diesen Moment als emotionalen Stempel auf unserer Seele sozusagen ein. Wir nehmen auch noch die Kamera und durch die Art, wie wir fotografieren und dass wir es fotografieren, machen wir mit dem Moment direkt noch was Eindrücklicheres. Also es ist noch ein tieferer Speicher und wir haben auch noch die Möglichkeit, uns über das Foto in dem Moment zurückversetzen zu lassen, wenn er vielleicht schon verblasst ist oder von den vielen anderen Momenten, die wir vielleicht durch unsere aufmerksame Art gesammelt haben, so ein bisschen verdrängt wurde. Wir können uns diese ganzen Momente wiederholen. Das ist ja eigentlich total cool. Also dieser Prozess von, ich bin in meiner Umgebung gedanklich, ich nehme gerade wahr, was Sache ist, ich bin in der vollen Wahrnehmung, gibt der meiner Umgebung die komplette Aufmerksamkeit und jetzt drücke ich das aus und das tue ich mit der Fotografie darüber, dass ich nicht nur wahrnehme, sondern auch noch einen Ausdruck finde. Wie mache ich das Foto? Nehme ich die komplette Szenerie mit? Habe ich einen engeren Blick und möchte nur das Detail zeigen, was mich gerade gepackt hat, oder möchte ich das Detail in seiner Umgebung zeigen? Ich meine, da haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. Diese ganzen Spiele kennen wir alle mit Farbe oder Schwarz-Weiß, Weitwinkel, lange Brennweite, also fokussierter Blick, sehr heraussitziert aus der Situation, das, was ich da zeigen will, oder in die Situation eingebettet, indem ich viel drumherum zeige und über Schärfentiefe irgendwie mehr drumherum zeige oder eben ausblende oder verwische, sodass es nicht mehr so eine vordergründige Rolle spielt. Das ist ja alles ein Ausdrucksmoment. Und meine Bearbeitung hinterher und so weiter. Ob ich lange oder kurz belichte, ob ich Bewegung also einfriere oder ob ich Dynamik erhalte. Diese ganzen Faktoren, das ist ja alles ein Ausdrucksmittel von mir, der ich gerade voll wahrgenommen habe, was passiert ist, um es dann in einer Art Ausdruck noch aufzuladen. Also das fertige Foto ist ja ein von mir persönlich aufgeladen, mehr oder weniger bewusst, aber idealerweise auf jeden Fall stark aufgeladen, auch wenn es unbewusst ist und man intuitiv fotografiert, muss das ja nicht schlecht sein. Aber es ist ein Ausdruck von mir, von dieser Wahrnehmung. Und genau das Gleiche passiert ja lustigerweise, um da nochmal die Querverbindung zu ziehen, bei einer Fremdsprache auf. Denn ich habe ja nicht nur da gesessen und Irfans Worten gelauscht, dann im Kopf versucht, irgendwie den Inhalt zu verstehen, und war damit fertig, sondern ich habe ja irgendwas geantwortet. Ich musste ja irgendwas antworten. Was wäre das für ein langweiliges Gespräch für ihn gewesen, wenn ich ihn immer nur mit großen Augen angeguckt hätte? Und selbst wenn ich nur nicke, ist das ja eine Antwort. Also auch da nehme ich ja etwas, was ich wahrgenommen habe, verarbeite das in mir verarbeite das in mir und mache daraus einen Ausdruck, in dem Fall dann sprachlich. Und zack, da das so bewusst passiert ist, tiefe Erinnerung geschaffen. Also Fotografie ist da irgendwie so eine Art Hier- und Jetzt-Coaching-Tool, genauso wie das für das nette Pärchen auf dem Campingplatz der Hund war. Die fahren übrigens jetzt noch quer durch Europa weiter. Die müssen sich nämlich nicht mehr an die Sommerferien halten. Bisschen neidisch war ich schon an dem Punkt. Aber natürlich nicht das böse neidisch, sondern das wohlwollende neidisch. Aber hätte ich auch mal Bock drauf. Aber das kommt bestimmt noch. Genau, und lasst uns das doch mal versuchen. Ich meine, vielleicht habt ihr auch Tricks dafür. Es ist ja auch gar nicht so einfach. Oder, nee, das darf ich nicht sagen. Dafür würde Falk mir jetzt wieder was an den Kopf schmeißen. Er hat auch ein bisschen Recht damit zu sagen, etwas ist nicht einfach, ist irgendwie destruktiv. Es ist nicht selbstverständlich, sagen wir mal das so, beim Fotografieren so wahrnehmend und im Jetzt zu sein, wie ich das jetzt hier gerade so ein bisschen utopisch gezeichnet habe vielleicht. Denn es ist genauso ja möglich, in dem Moment, wo ich die Kamera nicht mehr vorm Auge habe, sofort wieder in mein Vergangenheitsgegrübel oder Zukunftszermalen irgendwie zu verfallen. Die Möglichkeit, sobald man sich dazu entscheidet, fotografieren zu gehen, in diesem ich nehme wahr, ich bin im Jetzt und ich möchte das, was ich sehe, irgendwie aufnehmen, um daraus eben später mit der Kamera meiner Ausdrucksform quasi nachzugehen. Das ist natürlich auch was vielleicht ein bisschen Pflege bedarf. Also vielleicht lohnt es sich, da mal aktiv drauf hinzuarbeiten. Sich klar zu machen, ich habe jetzt Zeit, ich habe jetzt nur das, ich mache, also bei mir wäre das ganz persönlich zum Beispiel der Punkt, wo ich mein Handy mal auf jeden Fall auf nicht stören schalte. Ich weiß, das gibt es bestimmt bei, das war jetzt natürlich wieder so ein Apple-Blasen-Ding, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Android heißt, aber das gibt es da garantiert auch, dass ihr eingehende Anrufe und Nachrichten von Messengern und so weiter, dass ihr das stumm schalten könnt und das Handy weder leuchtet noch piept noch vibriert oder sowas, wenn ihr unterwegs seid. Denn das ist für mich ganz oft ein Aufmerksamkeitskiller, wäre jetzt gemein, weil ich die Schuld, die eigentlich bei mir liegt, der ich mich ablenken lasse, auf das Gerät übertrage. Aber es ist auf jeden Fall für mich ein starker Quell, um mich aus dem eigentlichen Fotomodus des ich bin dafür jetzt gerade hier und schaue mich hier um und nehme hier wahr, was Sache ist, um das hinterher in Fotografien zu verwandeln. Davon kannst du mich gut ablenken oder davon kann ich mich gut ablenken lassen. Deswegen wäre das auf jeden Fall schon mal ein Tipp, wenn ihr dafür auch empfänglich seid, Handy auf stumm schalten. Dann ist es natürlich immer die Frage, ist man der Typ, der das auch alleine kann? Nee, andersrum. Alleine geht es wahrscheinlich am ehesten. Ist man auch der Typ, der das auch in Begleitung kann? Ich muss ehrlich sagen, einfacher fällt es mir wirklich, wenn ich alleine bin. Und ich genieße das auch ab und zu total, ganz alleine mit der Kamera irgendwo rumzulaufen, sei es mit der langen Linse und ich gehe Tiere fotografieren oder ich schnapp mir einfach irgendeine Festbrennweite und renne hier durch den Schlosspark. Das geht alles. Aber dieses Alleine sein und fotografieren, finde ich, ist manchmal schon wertvoll. Und da komme ich auch, glaube ich, in einen Modus, den ich ganz in der vollendeten Tiefe nicht erreiche, wenn ich mit jemandem unterwegs bin. Das ist dann aber ein anderes Fotografieren und das ist ja auch hier und jetzt, denn da unterhalte ich mich entweder mit der Person oder nehme eben diese Person mit wahr, aber nicht aus rein fotografischer Sicht, sondern vor allem aus zwischenmenschlicher Sicht und klar kann ich die Person nochmal fotografieren, aber ist für mich dann ein anderer Modus, der aber trotzdem bleibende Erinnerung schafft und irgendwie was mit Wahrnehmung und Aufmerksamkeit zu tun hat. Ansonsten, überhaupt zwischenmenschliche Interaktion sollten idealerweise auch in diesem Modus geschehen, denn ansonsten ist man ja auch schnell dabei, eben unaufmerksam zu sein und sein Gegenüber gar nicht wahrzunehmen und im schlimmsten Fall dabei auch verletzend zu sein, weil man eben nicht wahrgenommen hat, was der andere von einem will. Dieses klassische, ach sorry, was hast du gesagt, Thema ist ja so ein Zeichen davon, dass man eigentlich gerade mit den Gedanken nicht beim Jetzt war und bei der Person, die einem gegenüber sitzt, sondern dass man kurz abgedriftet ist. Was überhaupt nicht schlimm ist, wenn das mal passiert, aber man kann das ja für sich selber mal so als Indikator wahrnehmen, dass man gerade der Person gegenüber eigentlich nicht die Aufmerksamkeit hat zukommen lassen, die sie es wert gewesen wäre. Hoffentlich, wenn ihr euch schon mit der Person irgendwie zusammen die Zeit vertreibt. Ja, ich habe mir sie so als kleinen Schlusssatz auf ein Papier geschrieben, als mir das eben alles einfiel. Ein Foto ist eine Aufmerksamkeitserklärung. Das fand ich irgendwie total hübsch, als mir das so in den Kopf geflattert ist, weil das für mich den Blick auf Fotografie im Allgemeinen nochmal in eine zweite Ebene versetzt. Also nicht mehr der Blick auf das Foto als konservierter Moment. Also das Foto ist nicht nur ein Moment, den ich mitgenommen habe, sondern im Gegenteil, ich habe mit diesem Foto dem Moment meine Aufmerksamkeit geschenkt und zeige das mit dem Foto. Also es ist ja ein zweischneidiges Ding. Ich meine, das ist jetzt auch keine große Erneuerung, aber gerade mit Blick auf diese Idee von, wie Aufmerksamkeit und gezielte Wahrnehmung der Umgebung aus Momenten bleibende, tiefgehende Erinnerungen schafft. In dem Zusammenhang finde ich das schön, das Foto nicht nur zu sehen als den Moment, den es darstellt, sondern vor allem noch viel mehr als das Erlebnis, was der Fotograf dabei hatte. Und selbst wenn ich nicht der Fotograf war, sondern ein Foto von jemand anderem sehe und mir mal überlege, davon haben wir natürlich auch schon tausendmal gesprochen, aber ich fand es irgendwie schön, das jetzt nochmal in dem Zusammenhang so aufzubereiten. Und ich überlege mir jetzt, dieses Foto hat zum Beispiel der Falk gemacht. Und jetzt stelle ich mir vor, erstens, wie ist es dem Falk ergangen in dem Moment, als er da stand? Und vor allem auch, Wie hat er sich gefühlt und wie hat er das gesehen und warum hat er sich dazu entschieden, dieses Foto zu machen? Denn das sagt ja eigentlich total viel aus. Und zwar noch viel mehr über Falk in dem Fall, in meinem Beispiel, als über die Situation vor Ort. Sondern viel interessanter ist doch eigentlich noch, warum hat der Fotograf sich dazu entschieden, das zu fotografieren? Warum hat er es genau so fotografiert? Und selbst wenn das vielleicht in dem Moment kein bewusster Prozess von dem Fotografen war, kann es ja trotzdem beim Betrachten ein bewusster Prozess von mir sein, mich da hineinzuversetzen. Also was für eine tiefgehende Beschäftigung mit einem Bild kann das sein, wenn ich mir mal wirklich die Mühe mache und mir vorstelle, wie ist das Foto, warum entstanden und warum hat er diesem Moment so sehr seine Aufmerksamkeit geschenkt? Warum hat er dieses Foto zu seiner Aufmerksamkeitserklärung gemacht? Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken für die Fotografie, weil das mehr draus macht als nur, entweder ein chemisch bepinselter Plastikstreifen, der hinterher über eine Reaktion zu irgendwas hellem und dunklem oder vielleicht sogar farbigen geworden ist oder eben zu irgendwelchen Pixeln in einer JPEG-Datei zum Beispiel, sondern da steckt ganz viel nicht nur über das drin, was wir sehen, sondern auch über das, was derjenige, der es gemacht hat, gesehen hat und warum er sich dazu entschieden hat, das Bild so zu machen und zu behalten und nicht irgendwie im Papierkorb zu versenken. So. Oh, gedankenschwere Folge, mit der ich euch jetzt hier Anfang September ins Rennen geschickt habe. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir hören uns nächste Woche sicher wieder. Ich weiß noch nicht genau, ob mit Falk und mir zusammen oder einer von uns alleine. Wir müssen nochmal in die Terminfindung gehen. Das ist alles sehr durcheinander gewesen, weil eben Urlaubszeit dazwischen und so. Und wir hatten schon angefangen zu planen. Dann war aber irgendwie klar, ich bin im Urlaub und dann haben wir irgendwie nicht weitergemacht. Und ja, wir gehen dabei. Ihr werdet bald wieder von uns zusammen hören. Ich freue mich auch tatsächlich sehr darauf, demnächst nochmal. Ich hoffe, das Wetter spielt für sowas mit, denn ich bin bei sowas auch echt ein großer Outdoor-Fan. Demnächst nochmal eine schöne 60-Minuten-Folge aufzunehmen. Da würde ich mich sehr drauf freuen. Oder um genau zu sein, ja, zwei 60-Minuten-Folgen. Wenn ihr Ideen habt für Orte, zu denen zu fahren es sich lohnen würde für 60 Minuten. Also ihr kennt ja das Prinzip, wir fahren hin, reden auf dem Hinweg, was wir denken, was wir dort tun. Bringen natürlich auch Themen drumherum mit, aber das ist so ein bisschen die Idee. Dann beenden wir Aufnahme 1, gehen fotografieren. Eine Stunde lang, 60 Minuten, um genau zu sein, nehmen wir es da nicht immer auf die Minute genau, aber es ist so der grobe Rahmen zumindest. Und wenn wir fertig sind, treffen wir uns wieder und sprechen in Folge 2, die dann eine Woche später kommt, über das, was wir erlebt haben, über das, was wir fotografiert haben, über das, was uns leicht gefallen ist, über das, was uns vielleicht auch schwer gefallen ist oder was wir nicht gekonnt haben, obwohl wir es wollten. Da hatten wir zum Beispiel oft das Thema Menschen ansprechen, ob wir sie fotografieren dürfen. Dieses ganze Thema so, wir fahren irgendwo hin und wir haben eine Stunde Zeit, uns aktiv im Jetzt befindlich mit starker Aufmerksamkeit auf diesen Ort, ja, fotografisch damit auseinanderzusetzen. Also wenn ihr Tipps habt, wo wir hinfahren könnten dafür, schickt doch gerne mal was rüber. Vielleicht ist da ja was bei. Ansonsten haben wir auch noch so ein paar Ideen. Aber wenn ihr Dinge habt, die ihr uns schicken könnt, ist es insofern total interessant, dass nicht einer von uns beiden den Ort mitbringt und deswegen es schon ein Gefälle gibt, bevor wir überhaupt da sind, weil einer von uns den Ort ja, also selbst wenn ich ihn nur vom Namen kenne, weiß ich ja schon mehr als die andere Person, die nicht auf die Idee gekommen ist, den vorzuschlagen. Und wenn ihr uns einen Ort gebt, den wir beide nicht kennen, haben wir vielleicht so ein komplettes Newbie-Gefühl an dem Ort. Nochmal ein erstes Mal erleben und das beides gleichzeitig. So, das wäre doch interessant. Schickt gerne was rüber. Bleibt gesund und munter. Habt ein schönes Wochenende, wenn ihr die Aufnahme gerade frisch gehört habt oder wenn ihr zufällig schon am nächsten Wochenende seid. Dann natürlich auch. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.